Ja, wir sind geleitet im Leben von bösen Leuten in Politik und Religion. Und ich habe einmal gesagt in der Antwort, dass wenn man will eine Religion haben, eine echte Religion, man muss es selbst gründen. Das ist Passwort, man nicht so ein Establishment scheiße böse Dinge. Also eine echte Kirche muss eine neue Kirche sein, eine von uns. Also dieses Lied heißt New Church. Maybe.
Heißt Grüß Gott, 88 Nazi-Schrott. Hier nochmal die Jesus-Skins, ein Wunsch von dir.
Cooles Lied. Auch wenn das Ganze natürlich immer so ein bisschen persiflierend, parodistisch ist. Sowas mag ich dann eben auch, wenn es um Humor geht und wenn es um Lachen geht. Also ich glaube, der große jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat gesagt, Humor ist der Milchbruder des Glaubens. Ohne Lachen geht's nicht. Ich versuche, wenn ich predige, auch immer mal wieder Gemeinde zum Lachen zu bringen und oder zumindest zum Schmunzeln. Das ist etwas,
das finde ich übrigens auch ganz wichtig.
Leute so freut, naja klar,
trocken ist,
naja klar. Also es gibt tolle Witze, über die ich herrlich lachen kann.
So Kirchenwitze?
Naja, so Jesuswitze, Kirchenwitze finde ich einfach großartig.
Das finde ich schon mal sehr sympathisch, weil ich glaube, dass es dann einen Haufen Leute gibt, die da überhaupt nicht drüber lachen können. Weil ich meine, jeder Witz baut meistens eigentlich auf das Zerschaustellen von Minderheiten, Behinderten, Schwulen, sonst irgendwas auf. Und ich finde am Witz einfach nur dieses Abstrakte witzig. Und das geht ja nicht um die Person selber, die da jetzt fertig gemacht wird.
Jede Minderheit hat das Recht darüber, dass man auch Witze über sie macht. Das kommt immer darauf an, inwieweit ist auch ein Witz übergriffig, inwieweit macht sich ein Witz über Menschen lustig oder inwieweit kann Humor mit Menschen lachen. Und ich glaube, Humor ist immer die Frage, kann ich mit einem Rollstuhlfahrer über seine Einschränkung auch lachen? Und also die besten Witze kenne ich immer von den betroffenen Minderheiten, lustigerweise.
That's why I'm an Atheist. Mhm. Kommt jetzt nämlich nochmal hier von DOA für dich.
Oh, danke schön.
Bitte schön.
Warum ich Atheist bin, ich muss mich ja immer fragen lassen, warum bist du Christ? Und kann dann natürlich auch immer die Gegenfrage stellen, warum bist du eigentlich Atheist, Frank?
Wisst ihr was? Dieses Wort Atheist, der existiert für mich persönlich auch nicht so richtig. Es ist ein Begriff für Nichtgläubigkeit oder so. Ich bezeichne mich als überhaupt nichts. Ich bin einfach er hier, der hier sitzt und versuche, ein vernünftiges Leben zu führen, ohne anderen Leuten auf den Sack zu gehen. Das ist eigentlich die ganze Definition, die ich für mich selber habe.
Und Gott gibt's nicht oder Gott gibt's?
Gott gibt's für mich persönlich nicht, aber was ich mir mal so überlegt habe in Vorbereitung auf diese Sendung, es ist witzig, wie gewisse Begriffe, Redewendungen so in der Gesellschaft verankert sind, wo man nicht wirklich drüber nachdenkt. Also zum Beispiel, oh mein Gott. Ja? Weißt du, was ich meine? Das rutscht mir genauso raus, ohne dass ich da einen wirklichen Hintergrund zu habe. Das ist so, oder? Da gibt es bestimmt noch andere Beispiele.
Ja klar, also ich glaube, wir brauchen das auch. Wir brauchen...
Könnte aber auch oh mein Tim sagen.
Ja, ich sage dann auch immer, Herr Pfarrer, reicht als Anrede, wenn die Leute zu mir sagen, oh mein Gott. Ich glaube, was wir brauchen, ist mehr als diese Welt. Wir brauchen ja irgendwie auch, wir brauchen Magie und wir brauchen Rituale. Und wenn ich mir ein gutes Punkkonzert angucke, wo die Leute wirklich bis zur Ekstase tanzen und diesen Rausch zu leben, das hat ja was durchaus Spirituelles, also aus sich herauszugehen, ne? Ekstase.
Ja, dafür brauche ich aber keine Überschrift.
Nee, aber ich glaube, dass Menschen spirituelle Erfahrungen suchen, ob sie jetzt gläubig sind oder nicht. Wir brauchen etwas, was uns auf etwas hinweist, was nicht nur diese materielle Welt ist.
Aber das ist nicht der Sinn eines Punkkonzerts. Also das wirst du dort auch nicht erleben. Also, dass man aus sich herausgeht, in Ekstase, wie du sagst, okay. Mhm. Aber das hat für mich nichts Spirituelles.
Ich glaube, also für mich hat es was Spirituelles und ich glaube, es ist auch etwas, was Menschen sich ganz bewusst suchen. Und also wenn ich mir viele sehr populäre Filme angucke im Kino, zum Beispiel Matrix, das ist ein absoluter Jesus-Film für mich. Und da geht es um Trinity, da geht es um Neo, The One, bist du der eine? Da geht es um Erwählung, da geht es um Erlösung aus den Strukturen des Todes, also aus der Matrix, aus der Welt des Scheins in die Welt des Seins hinein. Oder Titanic, der große Film über das Scheitern. Ja, alle wissen, die Titanic wird untergehen, es wird ganz, ganz tragisch enden. Und trotzdem sind die Leute in den Film gegangen. Wir haben ja durchaus auch weltliche Heilsgestalten. Wenn ich mir angucke, was ist um den Tod von Lady Di passiert.
Ich bin ja dafür bekannt, immer der Kritiker zu sein bei allem. Und auch meine hier sitzenden Gäste werden ja nicht verschont von mir. Ich bin der Meinung, man kann sich auch in irgendwas drinsteigern und zu allem eine Erklärung suchen, die nicht unbedingt vonnöten ist, sozusagen. Also jetzt in deinem Fall zum Beispiel hinter allem Gott und christlich und sonst was zu sehen.
Nee, das
also ich denke da einfach nicht drüber nach weiter.
Ich sehe da nicht unbedingt Gott oder Christus dahinter, aber ich glaube, dass das sind einfach Gegebenheiten der menschlichen Seele. Wir brauchen Rituale in chaotischen Situationen, die ein Chaos strukturieren.
Und ich glaube, wir brauchen Freunde oder sagen wir mal Bezugspersonen, die zu einem halten. Und dann kann man alles andere auch überstehen. Dafür brauche ich nicht Übersinnliches, also an Geisterglauben zum Beispiel in Anführungsstrichen.
Das brauche ich nicht unbedingt, aber ich glaube, dass es in vielen Situationen hilfreich ist, das auch so zu sehen, also zum Beispiel Rituale kollektiver Trauer, die finde ich immer hochspannend zu sehen, was passiert, wenn eine populäre Persönlichkeit stirbt, also Popstar, Michael Jackson. Die wenigsten werden Michael Jackson persönlich gekannt haben. Was da passiert, ist für mich, da öffnet sich ein Raum, die Trauer zu leben, die ich mich sonst nicht zu leben traue.
Und ich behaupte dazu, wenn ich dir mal ins Wort fallen darf, dass das keine Trauer ist. Das ist, also ich finde ja sowieso, dass Trauer, Beerdigung und so weiter irgendwie immer so ein Beheulen eines Verlustes sind.
Ja.
Ich selber nämlich, derjenige kriegt es ja nicht mehr mit. Also gut, wenn du jetzt gläubig bist, dann wird der das schon noch mitkriegen auf seiner Wolke da oben. Aber ich sag mal, der kriegt es nicht mehr mit. Und wir alle, die übrig geblieben sind, wir heulen uns jetzt eh, weil wir irgendwas verloren haben. Und wenn du jetzt speziell auf Michael Jackson zum Beispiel zu sprechen kommst, dann bin ich der Meinung, das ist einfach so, stell dir mal vor, der ist tot, unglaublich und bla bla. Mhm. Also so eine Massenhysterie im weitesten Sinne.
Ja, das stimmt. Aber das liegt einfach in unserem Wesen begründet. Natürlich weinen wir um einen Verlust. Wir weinen auch darum, wenn wir unser Haustier verlieren. Wir weinen manchmal auch darum, wenn wir unser Portemonnaie verlieren.
Ja, dann ist es aber ein realer Verlust, sage ich mal, in dem Sinne, dass ich da etwas, was mir persönlich wichtig und bekannt gewesen ist, was verloren habe. Also ich kann einfach nicht, ich bin so nicht drauf, ich kann nicht über Michael Jackson, egal ob er jetzt Punkrocker war oder nicht, ich kann nicht über ihn weinen, ich kannte ihn nicht. Es ist mir im Grunde genommen scheißegal, ob der weg ist.
Das geht mir auch so, aber das war jetzt einfach für mich so ein Beispiel, mal zu sehen, was passiert eigentlich. Ja,
nicht auf die Person bezogen, allgemein jetzt so.
Was passiert eigentlich in uns, wenn uns Ereignisse im Leben völlig überfahren? Flugzeugabstürze, Katastrophen.
Aber wenn wir ehrlich sind, überfahren die uns überhaupt nicht, weil sowas kommt permanent vor. Und ich glaube, ein anderes Problem in unserer zivilisierten Welt ist, dass wir uns mit dem Tod ja nicht wirklich auseinandersetzen. Wir tun immer so, als ob das jetzt völlig unvorhergesehen kommt. Also ich kann jetzt hier direkt vor deinen Augen tot umfallen. Das kann passieren, das ist einfach so.
Das kann passieren.
Und deswegen sollte man da eigentlich ja nicht so überrascht sein. Und gerade bei alten Leuten, wenn eben ihre Zeit gekommen ist, dann ist das sowieso absehbar gewesen. Da gibt es eigentlich ja nicht zu betrauern oder ich weiß nicht. Genau das Gleiche ist, wenn Kinder sterben, dann ist das natürlich scheiße, weil beim Kind hat man immer das Gefühl, man muss es ja noch beschützen sozusagen. Oder der Spruch immer, es hat ja noch gar nicht richtig gelebt. Na toll, aber im Endeffekt war es ja auch nur eine Person. Ob das eine 90-jährige Oma ist oder ein 3-jähriges Kind, ist es einfach eine Person, die gestorben ist.
Der Tod ist also immer eine Katastrophe.
Und, egal. Aber komischerweise in anderen Kulturen wird es ausgelebt. Die sind auch nicht in Schwarz unterwegs, sondern die feiern und tanzen.
Das ist richtig. Also ich glaube auch, also ich habe schon viele Beerdigungen auch erlebt aus anderen Kulturkreisen, wo zwar nicht getanzt wird, wo aber Trauer sehr viel offener und auch sehr viel lauter ist. Und das dürfen wir auch. Was, glaube ich, einfach nicht zu übersehen ist, dass die Sicherheit, in der wir leben, immer nur eine scheinbare Sicherheit ist. Da bist du sicher mit dem Denken etwas weiter. Das kann uns natürlich jederzeit treffen. Und das meinte ich gerade auch so ein bisschen so mit meiner eigenen Trauer durch. Ich weiß, dass das passieren kann. Natürlich nicht, denke ich jetzt auch nicht permanent darüber nach, weil ich glaube, mit dem Gedanken können wir wirklich ganz schlecht leben. Aber ich glaube schon, dass der Tod ein großer Lehrmeister ist fürs Leben, für mich zumindest war, indem ich einfach sage, ich habe mich so damit auseinandergesetzt und tue es ja jetzt auch noch, dass ich sage, ich bin so dankbar für mein Leben, für meine Freundin, für meine Freunde und für meine Gesundheit und dass ich zu essen habe, das ist ja und ein Dach über dem Kopf, das ist nicht selbstverständlich. Ja, 2/3 aller Menschen haben das, glaube ich, nicht. Und für mich ist immer der Punkt zu sagen, ja, das Leben gilt es zu genießen. Es gibt ein Buch in der Bibel, das nennt sich der Prediger Salomons, der sagt quasi, alles vergeht. Das einzig Sinnvolle, was wir in diesem Leben machen können, ist unseren Wein oder unser Bier mit Fröhlichkeit zu trinken und unser Brot zu genießen und Freundschaft und Beziehung. Und wir sind Beziehungswesen. Wir können nicht ohne einander und wir sind aufeinander angewiesen und aufeinander auch. Wir finden uns selbst im anderen immer wieder. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo wir dann übereinstimmen. Und wenn so eine Beziehung abbricht, dann ist das erschreckend und traurig. Und dann müssen wir auch jeder und jede Seins tun, um darüber hinwegzukommen.
Gut, ich denke auch, dass zu jeder Beziehung sowieso ein Kennenlernen und ein Abschied nehmen gehört. Mhm. Und zwar in jeder Form, ob derjenige jetzt stirbt oder sich einfach nur aus meinem Leben verpisst.
Ja.
Also das gehört einfach zum Leben dazu und das wird auch, glaube ich, überbewertet, dass immer der Abschied so was ganz Schlimmes ist, weil so ein Abschied, ach, das hört sich jetzt total prophetisch an, wenn ich das so sage, aber so ein Abschied kann ja auch ein Neuanfang sein. Nehmen wir mal eine normale Beziehung, wenn du schon seit Jahren nebeneinander herlebst und irgendwann doch zu dem Punkt kommst, dass du sagst, das bringt ja eigentlich so alles nicht mehr und dich dann wirklich mal trennst, was ja auch oft ein Grund ist, einfach nur die Kinder sind noch im Haus, Bequemlichkeit, finanzielle Gründe, sonst irgendwas, dann kann ja dieser Abschied auch ein Neuanfang sein, der vieles besser macht. Und so ist es ja mit dem Sterben auch. Ob es jetzt besser wird dadurch, ist die andere Frage. Aber es gehört einfach zum Leben und zu jeder Beziehung dazu. Deswegen finde ich es erstmal so dramatisch nicht. Das ist so ein Punkt, der bricht den Moment über einen herein. Und dann ist es eben auch scheiße irgendwo. Aber ich glaube, also ich persönlich bin so jemand, der in relativ kurzer Zeit auch wieder klarkommen kann damit.
Wir sind auch beides alte Säcke. Und ich glaube, wir haben einfach auch gelernt, das ist auch ein Lernprozess im Laufe unseres Lebens. Ich glaube, dass das, also ich arbeite ja auch viel mit Jugendlichen zusammen. So mit denen mache ich auch immer das Themen Sterben, Tod und Trauern und viele sind überrascht, wenn ich dann sage, na klar, wir trauern eigentlich immer. Ja, wir trauern, wenn wir einen Arbeitsplatz wechseln, wenn wir von zu Hause ausziehen, wenn ein Lebensabschnitt zu Ende geht, wenn eine Beziehung auseinandergeht, wenn eine Freundschaft auseinandergeht. Das sind alles Momente, wo wir trauern und das zu lernen, ist, glaube ich, ein Punkt. Und dann komme ich jetzt natürlich, weil es das Thema ist, nochmal auf das Thema Glauben zurück. Für mich war das immer ganz wichtig oder ein ganz essentieller Satz in meinem persönlichen Glauben ist immer dieses ich bin nicht alleine. Jetzt kommt wieder der unsichtbare Freund ins Spiel, aber es ist ein Freund. Und so sehe ich Gott einfach auch als jemand, der bei mir ist und der mich begleitet und dem ich vertrauen kann. Das, die Essenz, glaube ich, oder die Essenz meines Glaubens ist einfach Vertrauen. Glauben heißt Vertrauen darin, dass mein Leben gut gemeint ist. Dass ich.
Aber ist es nicht besser, jemanden zu vertrauen und so weiter, der real vorhanden ist? Also ein Kumpel, sage ich jetzt mal.
Genauso wichtig. Aber wenn der Kumpel nicht mehr
da ist. Nee, der kann nicht genauso wichtig sein. Der ist wichtiger in meinen Augen als irgendeine imaginäre Figur, die ich noch nie gesehen habe. Die ich, also grob gesagt, mir selber zusammenspinne. Weil er ist ja nicht wirklich greifbar und sichtbar und so weiter. Ich habe da immer ein Problem mit.
Aber der Strom ist auch nicht sichtbar und die Lampe brennt trotzdem.
Das hast du jetzt sehr weise gesagt. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal Musik anmachen.
Dann
und zwar habe ich einen Song, der ist einer meiner allerliebsten deutschsprachigen Punk-Songs. Ich hatte ihn neulich für Bernd gespielt und das werde ich heute hier nochmal tun. Torpedo Moskau, eine Band aus Hamburg, 1984 auf ihrer einzigen LP veröffentlicht, Trauertränen. Hat eben das Thema Beerdigung und wie man damit umgeht, dass man im Leben eine Nummer ist, wie der drinne vorkommt, und beim Begräbnis ein Star, begrabt einen doch als das, was man im Leben war. Das finde ich eine sehr schöne Aussage und das hören wir uns jetzt hier mal an.
Doch die Kirche sehen immer noch vor Heul. segne, die auf Hiroshima fiel. Auch mit Hitler und Mussolini habt ihr euch solidarisiert. Es ist egal, wer in der Macht ist, denn ihr seid immer dabei. Ihr nehmt den Menschen das Denken ab mit eurer Heuchelei. Bedeutet Unterdrückung. Religion ist Opium für das Volk. Religion hat Millionen von Menschen getötet. Religion, doch die Kirchen sind immer noch voll. Erzählt mir nicht von den Göttern, denn die haben niemals existiert. Auch Jesus Christus oder Mohammed, sie verhinderten nie einen Krieg. Behauptet nicht, dass ihr die Antwort habt auf die Fragen, die ihr niemals gewusst. Behauptet nicht, dass ihr die Wahrheit sagt, weil eure Wahrheit gelogen ist. Religion bedeutet Unterdrückung. Religion ist Opium für das Volk. Religion hat Millionen von Menschen getötet. Religion, doch die Kirchen, sie sind immer noch voll.
Religion bedeutet Unterdrückung und so weiter und so fort. Wie gehst du eigentlich mit diesen Sprüchen um, wenn du gläubig bist? So kritische Texte oder kritische Stimmen zur Kirche, zum Glauben, zu Gott und so weiter?
Finde ich ganz wichtig und für mich auch immer wieder ein Anstoß nachzudenken und mich selber nochmal neu zu verorten. Wie ich schon gesagt habe, verwechselt wird ist Religion und Institution Kirche. Und ich denke, dass hier sehr pauschal über Religionen geurteilt wird. Auch mit Hitler und Mussolini habt ihr euch solidarisiert. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber auch, dass unter allen Diktaturen es immer wieder mutige Christenmenschen gab, die sich dagegen gewendet haben. Also Dietrich Bonhoeffer, Alfred Delp, viele aus dem Kreisauer Kreis, die Geschwister Scholl, haben es aus einer sehr, sehr christlichen Motivation gemacht, sich gegen das Nazi-Regime zu stellen. Also da kann ich immer nur sagen, guckt bitte auf beide Seiten. Und da kann ich auch immer nur sagen, seht nicht nur diese eine Seite der Machtgeilen, die natürlich gesagt haben, hier kriegen wir das, was wir brauchen, sondern eben auch die der Christen, die sich solidarisiert haben mit den Juden, mit denen die verfolgt und ermordet wurden. Spannend ist natürlich auch nochmal der Effekt, dass es nach 1945 es eine große theologische Krise gab, nämlich die Anfrage, wenn Gott allmächtig ist, wie konnte dann sowas passieren wie Auschwitz? Da haben sehr viele drüber nachgedacht und haben gesagt, Gott ist nicht allmächtig, Gott ist da mächtig, wo ich ihn mächtig werden lasse. Und da gab es viele Antworten, also viele haben auch gesagt, man kann nur noch beten, weil auch in Auschwitz gebetet wurde. Und Elie Wiesel beschreibt eine Geschichte von Rabbinern, die in Auschwitz Gericht halten über Gott und ihn aus der Gemeinschaft ausstoßen, weil sie ihn für schuldig befinden an dem, was da passiert. Und der nächste Satz ist dann, kommt Brüder, jetzt wollen wir beten gehen. Und das finde ich ein sehr beeindruckendes Beispiel dafür, dass selbst in der tiefsten Not immer noch Menschen an Gott glauben können und da nicht loslassen. Und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil meines Glaubens, immer wieder zu zweifeln und auch mit Gott ins Gericht zu gehen und auch zu fragen, wieso passiert es jetzt?
Ja, steht jetzt nicht im direkten Zusammenhang. Aggressionen, Ungerechtigkeiten, bla bla auf der Welt, Kriege vor allem, gehen ja eigentlich überwiegend von Männern aus. Sind Frauen die besseren Christen deiner Meinung nach?
Ich glaube, es gibt gute Christinnen und gute Christen, es gibt...
Nee, so kann es mir nicht kommen. Das ist mir jetzt wieder viel zu schwammig. Ich möchte eine klare Antwort auf eine klare Frage. Herr Schmidt.
Sind Frauen die besseren Menschen, könnte ich jetzt als Gegenfrage stellen.
Ich würde es immer mit Ja beurteilen. Im Durchschnitt natürlich das, jetzt oder so
das von mag, der Gesamterfahrung. Also ich möchte jetzt, also die jahrtausendelange Unterdrückung der Frauen durch kirchliche Institutionen, hat ja mittlerweile zumindest in der evangelischen Kirche auch eine Gegenbewegung hervorgerufen, also feministische Theologie, sage ich da nur, die mir persönlich viele Impulse gebracht hat, nochmal auch christlichen Glauben neu zu denken und neu zu theologisieren. Das finde ich wichtig. Und Kirche ist für mich immer Institution der Gleichberechtigten. Da sollen alle Menschen eine Stimme kriegen. Frauen und Männer und Kinder und Schwule und Lesben und wer auch immer sagt, ich möchte hier mittun, der soll willkommen sein.
Das ist alles mir zu schwammig. Bleib ich
dabei. Was möchtest du denn jetzt hören?
Nee, ich möchte jetzt nichts Spezielles, ich will dich auch in keine Richtung zwängen, aber das ist alles so Larifari, sag ich jetzt mal. Jeder darf, jeder kann, jeder sollte. Das ist mir alles bewusst, dass es so sein sollte. Mhm. Aber sind nicht auch, oder liegt es vielleicht daran, dass bei alten Leuten mehr Frauen übrig bleiben als Männer, dass man überwiegend alte Frauen in der Kirche sieht als Männer zum Beispiel?
Ja, aber wir haben auch in den Pflegeheimen mehr alte Frauen, weil Frauen einfach eine längere Lebenserwartung
haben. Ja, das ist ja das, was ich gerade so gefragt habe in dem Zusammenhang. Aber ich habe immer das Gefühl, dass Frauen gläubiger sind, sich da mehr rein legen, so in diese ganze Geschichte. Und die Männer haben eben mal so von Beginn der Menschheit an irgendwie immer diesen Jagdcharakter und müssen hart sein und dürfen nicht weinen.
Das ist aber etwas, was jetzt eher im Laufe der Kulturgeschichte ist, im Laufe der Sozialisation. Man weiß ja aus Ausgrabungen auch, dass in der Steinzeit die Leute gemeinsam, die Horde gemeinsam auf die Jagd gegangen ist und dass die Frauen sind zu Hause und hüten das Feuer und die Männer gehen jagen, ist eine Legende aus dem 19. Jahrhundert. Ich denke, dass Frauen durch ihre Sozialisation natürlich eher auch in der Lage sind, ihre Emotionen zu nennen, ihre Gefühle zu leben, dass ihnen das auch eher zugestanden wird. Also ich bin froh, dass ich in der Kirche bin, wo Frauen im geistlichen Amt sind und Männer und dass es eine ganze bunte Vielfalt gibt. Und ich kenne viele katholische Kollegen, die wirklich knallhart sagen, dass die katholische Kirche keine Frauen ordiniert, also nicht zum Priestertum zulässt, ist eine Verschwendung an Ressourcen und Talenten sondergleichen. Aber damit werden wir jetzt in den nächsten Jahren und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrzehnten, wer weiß, ob im nächsten Jahrhundert, keine Veränderung erleben.
Kommt da die Frauenquote?
Da wird nicht die Frauenquote kommen, da wird wahrscheinlich erstmal die Möglichkeit kommen, dass Weltpriester, also Priester, die nicht in Klöstern leben, verheiratet sein dürfen. Das, glaube ich, wird eher kommen als die Weihe einer Frau zur Priesterin. Aber das, wie gesagt, das ist alles nicht meine Filiale. Ich mache mir darüber natürlich Gedanken. Und würde mich freuen, wenn ich auf der Seite auch viele Frauen sehen würde. Im Moment müssen die aber unter sich regeln.
Das hast du schön gesagt. Du hast ja noch einen Song verdient, den du als einen für dich wichtigen Song bezeichnet hast. OXO 86, ja. Skinhead. Wobei es ja irgendwie mehr darüber geht, dass man so Zwangs-Skinhead wird mit zunehmendem Alter und immer mehr Haarausfall. Aber schöner Song bleibt ein schöner Song.
Also ich habe mir die Haare abrasiert, da war ich 25 und
jetzt wachsen sie einfach nicht mehr nach.
Jetzt ist so mit Nachwachsen teilweise ein bisschen schwierig, aber selbst wenn ich noch welche hätte, ich werde dabei bleiben. Und
komm, du bist einfach ein Kurzhaariger, Langhaariger, so sieht's aus.
Na, nee, also es ist jetzt eine Vereinnahmung. Ne? Ich weiß noch, dass ich mit 25 dann zum ersten Mal mit Doc Martens und Jeans und Ben Sherman und kurzen Haaren und Hosenträgern ins Seminar gekommen bin und alle sehr erschrocken waren, ob ich jetzt Nazi geworden bin. Dann musste ich ein Semester sehr viel erklären und dann war die Geschichte durch und nach wie vor war ich da akzeptiert und da kam es halt auch weniger aufs Aussehen an wie heute mit Markenklamotten. Die sind ja unglaublich wichtig geworden. Leider auch teilweise in der Szene, aber spiel mal OXO.
Machen wir. Und anschließend kriegst du dann noch gleich einen Ska-Song hinterher, und zwar von einer Terrorgruppe. Der betrifft dich natürlich nicht persönlich, ist nämlich der Katholiken-Ska.
Toll.
Schauen mich die Leute fassungslos an. Denn es quält sie eine Frage: Wer ist dieser glatzköpfige Mann? gut aus und irgendwie gefährlich. Auf jeden Fall erotisch, sind wir doch mal ehrlich. Skinhead, ich hab mir das nicht ausgesucht. Skinhead, auf meinen Haaren liegt ein Fluch. Meine Haare fürchten sich schlicht vor Sonnenlicht. Und ging es nach mir, dann täten sie es nicht. Elvis-Tolle oder Irokesenschnitt. Das sind für mich Illusionen, denn mein Haarwuchs macht sowas nicht mit. Birkenwälder sind jetzt Wiesen, nur dass bei mir Haare sprießen. Doch genutzt hat alles nicht, auf meinem Kopf wird Staub gewischt. Skinhead, ich hab mir das nicht ausgesucht. Skinhead, auf meinen Haaren liegt ein Fluch. Meine Haare fürchten sich schlicht vor Sonnenlicht. Und ging es nach mir, dann täten sie es nicht. Schauen mich die Leute fassungslos an. Denn es klärt sie eine Frage: Wer ist dieser glatzköpfige Mann? Irgendwie sieht er gut aus und irgendwie gefährlich. Auf jeden Fall erotisch, sind wir doch mal ehrlich. Skinhead, ich hab mir das nicht ausgesucht. Skinhead, auf meinen Haaren liegt ein Fluch. Meine Haare fürchten sich schlicht vor Sonnenlicht. Und ging es nach mir, dann täten sie es nicht.
Na 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 na
die Terrorgruppe mit dem Katholiken-Ska. Wie verträgt sich denn eigentlich Punk und Religion so im Allgemeinen, im normalen, gutbürgerlichen Leben?
Ich kann das immer nur so für mich
natürlich,
ich will's beantworten. Nur von dir wissen. Ich kann zumindest für mich sagen, dass das Christentum auch oder Religion auch ein Stück Punk für mich ist. Und dass christliche Werte wie Gewaltlosigkeit in einer Welt voll Gewalt, wie Frieden in einer Welt voll Krieg, wie Liebe in einer Welt voll Hass gelebt werden kann, also wirklich auch immer eine Gegenbewegung ist. Und dass ich mir sage, dass das Aufstehen gegen den Tod und gegen Unterdrückung ja auch eine ganz große Motivation in der Punkbewegung ist.
Ja, Motivation hin oder her, aber wenn du bei Konzerten bist, dann wirst du ganz oft auch das Gegenteil erleben. Aggression, Gewalt, Konkurrenzen, wie auch immer. Also ich finde sowieso, dass die Punkszene sich eigentlich in nichts unterscheidet von der normalen Welt. Die nur, sieht nur ein bisschen bunter aus.
Das mag sein, aber ich erlebe eben auch viel anderes. Ich erlebe viel Solidarität.
Richtig, und das erlebe ich im normalen Menschen, bei normalen Menschen auch.
Genau, aber ja, das...
Jetzt habe ich dich aus dem Konzept
gebracht. Jetzt hast ich liebe es. Weil ich das jetzt irgendwie, verstehe ich jetzt den Zusammenhang mit der Frage nicht. Also, dass ich mir einfach sage, ich möchte das so leben und dass ich zumindest jetzt in der Szene auch versuche, meine Werte zu leben, dass ich Freundschaft lebe, dass ich versuche, bei Aggressionen auch zu schlichten oder dass ich mal gucken kann, was liegt jetzt hier eigentlich dran. Also ich, zumindest für meine Person, mir ist bis jetzt weniger Aggression entgegengekommen. Vielleicht so eher dieses, naja, mit dem kann ich nicht so gut. Das finde ich aber total normal. Also wir müssen ja jetzt nicht mit allen gut können. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist Punk aber eben auch zumindest für mich die Möglichkeit ist, der ich einen relativ disziplinierten Job habe, zu sagen, so, ich gehe jetzt Samstagabend aus und... trink ein paar Bier und schubs mich rum und hab Spaß bei guter Musik. Das ist für mich ein großes Ventil zu sagen, hey, super, jetzt kann ich Montag wieder zur Arbeit gehen und hab mich ausgetobt. Und das wird sich hoffentlich auch nicht ändern, bis ich alt und gebrechlich bin.
Aber schon ein krasser Gegensatz zu dem ansonsten vom Erscheinungsbild her ruhigen Job.
Das stimmt, ja, aber also ich arbeite ja auch viel mit Kindern und ich muss immer sagen, Kinder sind auch so kleine Punker immer. Das mag ich auch an denen, dass sie immer Grenzen suchen und anarchistisch denken und versucht das auch immer wieder unter einen Hut zu kriegen, zu sagen, Regeln, aber eben auch Freiheit und einen guten Rahmen zu stecken. Das brauchen Kinder und das brauchen wir ja alle. Also ich glaube, dass wir auch in einer Gesellschaft leben, die teilweise völlig überreguliert ist, wo es ja, wo sind eigentlich unsere Freiräume, unsere Freiheiten auch? Aber das ist jetzt eine Frage, die könnt ihr euch selber mal stellen.
Das ist sowieso ein schönes Thema, sich selber mal eine Frage stellen. Ich glaube nämlich, dass ganz viele Leute sich viel zu selten eine Frage sich selbst stellen. Wie sie so agieren, wie sie leben, was sie wollen. Man ist ziemlich in diesem Alltagsstress drin, wo man einfach nur funktioniert die ganze Woche.
Für mich immer wieder wichtig, deswegen finde ich doch diese religionskritischen Lieder sehr wichtig, weil die mich eben auch immer wieder in Frage stellen und ich mich auch gern in Frage stellen lasse und wo ich dann eben auch sagen kann, naja gut, das ist jetzt echt ein bisschen einseitig oder das ist Quatsch oder aber es ist auch wirklich mal so, mal darüber nachdenken, was eigentlich wichtig ist. Ich würde für mich sagen, ich habe ein gutes und glückliches Leben, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Was ich mir teilweise selbst erarbeitet habe, aber wo ich mich auch in ganz vielen Dingen sehr beschenkt fühle. Also gerade was so Freundschaften angeht, was Beziehungen angeht, wo ich sage, das ist nicht selbstverständlich. Da bin ich wirklich dankbar für.
Ein sehr schönes Glaubensbekenntnis und einen genau solchen Song hören wir uns jetzt noch von Kanal Terror an. Glaubensbekenntnis.
Die Kirche liegt im Mittelalter, nimmt sich wie ein Sklavenalter, wartet nur auf Weltgericht, Wange machen gilt dir nicht. Von der Kanzel wird geändert, wird der Fortschritt abgeschmettert, Kirche ruft zum Spenden auf, doch hat sie selber Geld drauf.
Heilig, heilig, lass uns singen, Kirche lässt die Kassen klingen, überlegen darf man nicht, glauben heißt gern eine Pflicht. Heilig, heilig, lass uns singen, Kirche lässt die Kassen klingen, überlegen darf man nicht, glauben heißt gern eine Pflicht. Wenn nicht von ihrem Essen hungern und kein Qualm sein, doch sie selbst sehen, dass sie sein. Gott ist gut, schau zu beim Morden, Menschen kommen um den Orden. Gott, ich sag dir, was du willst, wenn es dich gibt, bist du da drin. Heilig, heilig, lass uns singen, Kirche lässt die Kassen singen, überlegen darf man nicht, glauben heißt gern eine Pflicht. Heilig, heilig, lass uns singen, Kirche lässt die Kassen singen, überlegen darf man nicht, glauben heißt gern eine Pflicht.
Überlegen darf man nicht. Das finde ich so ein Satz, der auch sehr missverständlich ist. Für mich ist Kirche und gerade Gemeinde immer ein Raum zum gemeinsamen Überlegen und Nachdenken und Neudenken auch. Die Bibel, also das Buch, auf dessen Glaube wir ja gründen, also das hebräische Bibel, die griechische Bibel, der erste Teil, der zweite Teil, ist ja ein Buch für mich, das Leben in seiner ganzen Breite und Vielfalt wiedergibt, in all seiner Widersprüchlichkeit, in all dem, in all seiner Fremdheit auch. Und das macht es für mich einfach immer wieder spannend, auch bei Predigtvorbereitungen zu überlegen, wie kann ich denn einen Text, der 2000 Jahre alt ist, in einer vorderorientalischen Gesellschaft entstanden ist, ins Hier und Jetzt bringen. Und das gelingt ganz oft. Und manchmal gelingt es eben auch sehr schwer, aber ich glaube, das gilt es eben auch zu benennen. Trotzdem glaube ich, dass in der Bibel Erfahrungen drin sind, die wir alle heute auch noch machen. Und da muss man gar nicht an Gott glauben. Da kann man vielleicht einfach mal sagen, boah, das ist eine Geschichte, die berührt mich zutiefst. Weihnachten sind komischerweise die Kirchen immer voll.
Was ich persönlich ganz verlogen finde. Also ich kenne das selber. Also wir sind in der Familie, hatten wir mit Kirche auch nichts am Hut oder so. Aber ich kann mich erinnern, dass meine Eltern früher auch gerne mal in die Kirche gehen wollten zu Weihnachten und auf besinnlich tun und so weiter. Ich finde sowas immer verlogen. Wenn ich die ganze Woche oder das ganze Jahr damit nichts zu tun habe, dann muss ich zu Weihnachten nicht heuchlerisch dahin gehen.
Das ist auf der einen Seite deine Sicht. Meine Sicht ist, dass ich es natürlich als Chance sehe, Menschen auch nochmal zu interessieren oder nochmal zu gucken, vielleicht tut es mir doch gut, da mal öfter hinzugehen. Und wir haben nun in meiner Gemeinde einen Gottesdienstbesuch, der sehr üppig ist. Also das sind von 2000 Gemeindegliedern sitzen 30 bis 40 in der Kirche an einem normalen Sonntag jetzt, also nicht an Festtagen wie Ostern, wie Weihnachten oder andere Feiertage. Und das ist von der Prozentzahl ziemlich viel. Da sind wir alle ziemlich froh drüber. Aber ich denke, der Text gründet auch auf einer relativ kurzsichtigen Sicht von Religion. Ich sehe Religion immer noch gerade in unserer Gesellschaft als nicht nur als diakonische Institution, als Institution, die was für Menschen tut, die am Rande stehen, sondern eben auch als Bildungsinstitution, die immer wieder auch Dinge in Frage stellt, die uns selbstverständlich scheinen. Also die immer wieder in Frage stellt, ist es gut, was gerade in Bezug auf Armut und Reichtum in unserer Gesellschaft passiert? Ist es gut, was gerade in Bezug auf Flüchtlinge passiert in der Gesellschaft? Und die sich auch immer wieder deutlich dagegen positioniert und sagt, nein, das kann nicht sein, dass immer mehr Leute immer weniger Geld verdienen. Es kann nicht sein, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken und wenn sie es dann nach Deutschland schaffen, hier nicht willkommen sind. Und da glaube ich, kann ich eben auch sagen, da stehe ich sehr hinter meiner Kirche und finde das gut. Egal aus welcher Motivation sie das tut, das tun natürlich auch andere Institutionen, aber ja, ich finde es gut, dass meine Kirche da so wach ist und so deutlich.
Sag mir doch schnell noch eins, was ist dir persönlich wichtiger, Punk oder Religion?
Es ist beides wichtig. Also
man spricht immer über dieses Thema Punk, aber das ist ja nun mal eine Punk-Sendung. Du stellst das ja schon alles sehr in Frage, was da so in Texten zum Beispiel vorkommt. Und stellst dich da sozusagen voll vor die Kirche.
Nö, also voll vor die Kirche.
Naja, nicht im überzogenen Maß, aber du willst mir im weitesten Sinne schon die Vorzüge rüberbringen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Schließt das sich da nicht irgendwie gegenseitig aus?
So
ein bisschen?
Nö.
Gut.
Ich sehe auch,
lassen wir so stehen.
Ich sehe auch in vielen Texten, wo es um Zusammenhalt geht, wo es um Kritik an der herrschenden Politik oder an dem Kapitalismus, in dem wir im Moment leben, geht. Und das finde ich klasse. Also das ist ja egal, aus welcher Motivation wir da jetzt kritisieren oder vor welchem Hintergrund. Aber da kann ich sagen, das finde ich toll, dass Punk immer noch sagt, so geht's eben nicht. Und da finde ich, könnte eigentlich beides ein bisschen besser manchmal zusammenkommen.
Okay, wollen wir nochmal Musik anmachen, kurz vor Schluss?
Klar, können wir machen.
Dann hören wir nämlich noch was von dir. Eine Band, die ich bisher überhaupt nicht kannte. Ich glaube, aus Erlangen kommen die, ne?
Genau, aus Franken, aus dem Frankenland. Was willst du denn spielen?
Endlich schlechte Musik heißt die Band.
Ja, okay.
Und der Titel nennt sich Die Ballade von Hiobs Misthaufen.
Ja, die finde ich schön.
Ein sehr christlicher Text.
Ich Gold, oh, ich muss noch lange leben, ich einmal sterben soll. Oh, ich muss noch lange leben, ich einmal sterben soll. Schmerz der alte Wiederkäuer, rief meulig mal mit still, was an Freude war und Feuer und nun nicht mehr brennen will. Schmerz tat ihn mir verdrängen und ich führte ihn vor den Mist. Doch den wollte er nicht verschlingen, weil er Gottes Nahrung ist. Und ich trieb ihn mit dem Besen, frisst ihn an, jag ihn vom Mist. Doch da war kein Federlesen, weil er mein Gehilfe ist. Ach, das Händchen tat sich eilen und mit abgerissenem Kopf lief es hundert blinde Meilen, gerade Gottes um den Topf. Lief es hundert blinde Meilen, gerade Gottes um den Topf. Malmend und wir standen vor dem Mist, der von ihr wahrlich qualmend unser beide erbüßt. Doch er wollte nicht mit mir teilen, was nicht vorzuräumen ist. Und ich stand und sah ihn eilen und ich stand vor ihr Mist. Und ich stand allein, alleine in dem vielen Kehricht drin, wartend, dass ich ganz zu Steine mit ihm eins geworden bin.
So viel von Onkel Hiob. Du, wir sind durch.
Schade, ich könnte jetzt noch ganz viel über Hiob erzählen.
Glaube ich dir, du hast hier mehrere Bücher rumliegen.
Eine der spannendsten Gestalten in der Bibel finde, weil er trotz des großen Leids, das ihm widerfährt, immer noch daran glaubt, dass es gut wird. Das kann ich eigentlich nur allen wünschen. Glaub daran, dass es gut wird. egal ob ihr jetzt an Gott oder sonst was glaubt, aber glaubt einfach daran, dass es gut wird mit eurem Leben und sucht euch andere Menschen zum Reden und wenn es euch schlecht geht, auf jeden Fall.
Naja, und da sind wir wieder an der Stelle, dass man ja für sich selbst was tun kann, genau, ohne Hilfe von sonst woher zu kriegen.
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wir sind Beziehungswesen, wir können nicht alleine, wir können auch nicht immer alleine aus, wir können uns nicht immer.
Nee, ich rede ja auch nicht von menschlichen Beziehungen.
Okay. Können uns nicht am Zopf aus der Scheiße ziehen. Das funktioniert bei Münchhausen, das funktioniert aber nicht bei uns.
Sag mir zum Schluss noch kurz, wie stellst du dir deine eigene Beerdigung vor?
Ich möchte auf jeden Fall nicht unerwartet sterben. Das wünschen sich ja viele, so einfach umfallen und tot sein. Ich möchte das so machen wie meine Oma. Die hat sich mit 86 zum dritten Mal in ihrem Leben ins Krankenhaus gelegt und sich von allen verabschiedet und ist dann verstorben. Ich glaube, das ist schon mal ein großer Schritt auf dem Weg. Und dann wünsche ich mir natürlich eine schöne Bestattung mit schöner Musik. Ja. Bach und Punk und alles.
Feuer- oder Erdbestattung?
Grabstein,
ja, oder Baum?
Auf jeden Fall möchte ich ein Grab haben mit der Erdbestattung und der Feuerbestattung. Bin ich auch so ein bisschen unentschieden. Mein Mann wünscht sich immer ich finde ja Feuerbestattung sehr praktisch und auch wesentlich umweltschonender, aber wenn der sich eine Erdbestattung wünscht, mir ist es eigentlich relativ egal. Ich glaube, Bestattungen sind für die Menschen da, die zurückbleiben. Also macht was draus, was euch auch tröstet und mal gucken, ob ich da die Möglichkeit habe, zuzugucken. Das weiß ich nicht. Schauen wir mal.
Kommen aber jetzt nochmal vom Bösen, vom Todsein und so weiter ab. Du lebst ja schließlich noch.
Ja, Gott sei Dank. Wo kann man dich denn
so als normal lebenden Menschen eigentlich antreffen? Konzertmäßig irgendwas geplant in nächster Zeit? Oder
also auf weite
welche Sicht, Kneipen?
Auf jeden Fall das Spirit. Dann bin ich relativ viel so im Friedrichshain unterwegs. Früher im Panzerknacker. Jetzt, suchen wir gerade so ein bisschen Neues im Freibeuter. Sonst eher Konzerte, jetzt demnächst wohl Cockney Rejects und muss ich halt auch immer gucken, wann ich Zeit habe. Auf jeden Fall Spirit im Sommer. Ganz hinten in der Ecke zelten wir immer mit endlich schlechte Musik und anderen Leuten. Sonst auf Facebook Tim Schmidt und Berlin eingeben, da wird man mich finden und sicher auch am Berufsbild Gemeindepädagoge. Da findet ihr mich. Könnt mich auch anschreiben. Ja.
Ja. Und ich denke, dass wir uns auch mal wieder irgendwann sehen werden. Ich sage erstmal danke für den Besuch. Das war mal sehr erleuchtend sozusagen und völlig ungewöhnliches Thema hier für diese Sendung. Aber ich denke auch mal Abwechslung, mal ein bisschen über den Tellerrand gucken. Da sind wir nämlich schon wieder an dieser Stelle. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch wieder Kritik hageln wird von wegen zu lange Sendung, was für ein langweiliger Scheiß. Und andere werden sagen, boah, total interessant, Musik war auch in Ordnung, aber so ist das Leben.
Schauen wir mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und Gottes Segen und habt Spaß und genießt das Leben. Das ist wichtig.
Da schließe ich mich an. Schönen Dank dir und bis nächste Woche, ihr da draußen. Tschüss.
Tschüss.
Immer wenn ich dich besuch, fühle ich mich grenzenlos. Alles andere ist von hier aus so weit weg. Ich mag die Ruhe hier zwischen all den Bäumen, als ob es den Frieden auf Erden wirklich gibt. Es ist ein schöner Weg, der unauffällig zu dir führt. Ja, ich hab ihn gern, weil er so hell und freundlich wirkt. Ich habe Blumen mit, weiß nicht, ob du sie magst. Damals hättest du dich wahrscheinlich sehr gefreut. Wenn sie dir nicht gefallen, stör dich nicht weiter dran, sie werden ganz bestimmt bald wieder weggeräumt.
wie es mir geht. Die Frage stellst du jedes Mal. Ich bin okay, will nicht, dass du dir Sorgen machst. Und so red ich mit dir wie immer, so als ob es wie früher wär, so als hätten wir jede Menge Zeit. Ich spür dich ganz nah hier bei mir, kann deine Stimme im Wind hören. Und wenn es regnet, weiß ich, dass du manchmal weinst, bis die Sonne scheint, bis sie wieder scheint. Ich soll dich grüßen von den anderen. Sie denken alle noch ganz oft an dich und dein Garten. Es geht ihm wirklich gut, obwohl man merkt, dass du ihm doch sehr fehlst. Und es kommt immer noch Post, ganz fett adressiert an dich, obwohl doch jeder weiß, dass du weggezogen bist. Und so red ich mit dir wie immer, und ich verspreche dir, wir haben irgendwann wieder jede Menge Zeit. Dann werden wir uns wiedersehen. Du kannst dich ja kümmern, wenn du willst, dass die Sonne an diesem Tag auch auf mein Grab scheint. Dass die Sonne scheint.